Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Guten Morgen, ihr Lieben. Setzt euch ruhig nochmal hin. Schön, dass ihr da seid. Ja, ihr habt heute Morgen eine Entscheidung getroffen, ne? Irgendwie zu sagen, Mensch, fahren wir da mal in den Gottesdienst. Manche kommen ja häufiger hin, manche sind zum ersten Mal da. Und das ist richtig schön, das machen wir immer wieder. Und das genießen wir auch, mit so einer bunten Truppe hier unterwegs zu sein. Für diejenigen, die nicht so oft hierher kommen, kann ich mir vorstellen, dass wenn die durch diese Tür kommen und so das erste Lied erleben, ja, wie erlebt man sowas, ne? Also die meisten, die ich dann so frage nach hinterher, so wie war's denn, dann sagen die mir immer anders. Ja, dann frage ich, was denn anders? Ja, die Leute sind so anders. Dann denke ich immer, wieso sind die Leute so anders? So, ne, das sind doch ganz normale Leute. Aber das ist oft das andere, dass sie irgendwie so die Silver Surfers im Gottesdienst vermuten, so in Grau und Beige, ne, die da so und die sind auch da, Gott sei Dank. Aber da ist auch noch, die Kinder sind da und die anderen sind auch alle da. Das ist so richtig schön und so, ne, anders. Und dann sagen die mir meistens, ja, was ist noch anders? Ja, irgendwie die Musik ist so anders. Ja, die Musik ist anders. Und die Musik ist deshalb anders, weil wir nicht, ich lebe nicht im 1538. Ne, sehe ich nicht da. Ne, 1538 bin ich nicht, oder? Sondern ich lebe wahrscheinlich 2019, oder? So genau wie ihr. So, wenn ich jetzt aber glaube ich auch 2019, okay? Ja? Ja? Wir singen auch nicht die Lieder aus den 70er Jahren, ja? Wisst ihr warum? Wir kleiden uns ja auch nicht wie die 70er Jahre, sonst würden wir hier alle mit Schlaghosen sitzen, ne? Machen wir auch nicht, okay? Sondern. Wäre auch mal cool. Machen wir mal. Vielleicht könnten wir mal so ein Revival machen oder so. Alle 70er-Look und so, ne? Okay, sondern wir leben 2019 und wir glauben, das ist dahinter, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der ist heute mit uns unterwegs. Oh, und deswegen singen wir unsere Lieder von heute. Und ich glaube, dann merkt ihr auch nochmal, das ist alles ein bisschen emotionaler, ne? Bewegen uns, es ist sogar Freude da. Ja, es ist Freude im Raum. Ja, das ist für viele, die das so nicht kennen, ist das total neu, weil die kennen eigentlich nur so stillsitzen und zuhören im Gottesdienst, ja. Okay, ja, das ist jetzt nicht so unser Ding. Das war auch vielleicht mal richtig und so, aber bei uns ist Freude eine ganz wichtige Nummer, weil das bei Jesus eine wichtige Nummer ist. Und wir haben gerade eine Konferenz hinter uns, so eine Wochenendkonferenz, da ging es viel um Freude. Und da wollte ich euch nochmal einen Satz aus der Bibel, hier Bibel, ne, vorlesen, den Jesus selber gesagt hat. Johannes Kapitel 17, Vers 13. Das ist das Abschlussgebet, also er betet nochmal zu Gott, bevor er gekreuzigt wird und dann auferstehen wird. Und zwar macht er das im Rahmen seiner 12 Jungs, seiner Jünger. Also er betet zu Gott, aber er bittet auch für sie. Und da können wir jetzt mal so reinhören, was Jesus in dieser Situation bewegt hat. Und ein Satz, den er da gebetet hat, ist Vers 13. Vater, ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Ich sage dies alles, solange ich noch bei ihnen in der Welt bin, damit meine Freude ihnen in ganzer Fülle zuteil wird. Jetzt müssen wir gerade mal, da müssen wir ein bisschen nachdenken. Meine Freude, also Jesu Freude, ne? Stopp mal, wer war Jesus nochmal? Sohn Gottes? Was sagt das über sein Maß von Freude aus? Oh, so, ne? Irgendwie, oh. Unglaublich. Das sagt er, bevor er weiß, er wird gekreuzigt. Und das war keine Spaßveranstaltung. Und trotzdem redet er von der Fülle seiner Freude. Das ist ein kleines Geheimnis, okay? So, ne? Jetzt sagt er aber Folgendes, damit meine Freude wem zuteil wird? Uns. In welchem Maß? In ihrer ganzen Fülle. Okay. Können wir es schaffen, uns in der nächsten Stunde genug zu freuen, das Maß auszuschöpfen an Freude? Nein, ich glaube nicht oder so irgendwie. Also wir können richtig Gas geben. Wir können uns mal so richtig so ein bisschen loslassen und sagen, was ist das Maß der ganzen Fülle an göttlicher Freude? Oh, 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 oh. Jetzt dürft ihr lächeln. Jetzt ist der Moment, ihr dürft lächeln. Jetzt nicht so ernst gucken, das ist irgendwie. Jetzt dürft ihr sagen, oh, hey. Ganzes Maß an. So, jetzt könnte man ja sagen, okay, das hat Jesus damals nur zu seinen 12 Jüngern gesagt, oder? Das war damals, da war ja auch noch die Welt irgendwie in Ordnung. Ne, Jesus direkt bei seinen Jüngern. Jetzt heißt aber Vers 20, das bete ich nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. So Leute, jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran. Das Maß göttlicher Freude für dich und mich. Das ist richtig schön. Und deswegen hat natürlich auch Trauer seinen Platz und alle Emotionalität. Aber die ist hier. Jesus ist hier. Der Auferstandene im Vollmaß seiner göttlichen Freude. Und er hat dafür gebetet, dass du und ich in dieses Vollmaß der Fülle seiner Freude heute hineinkommen. 2019 hier in Altenhüffen. Okay. Lieber Vater, das ist irgendwie eine Wahrheit, die sich nicht vielleicht auf den ersten Blick erschließt, aber diese Wahrheit ist hier, weil du hier bist. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns durch diese unsichtbare Wand führst, dass wir da durchgehen können. Und wir lassen alles fallen, was uns davon abhält, an Zweifel und Unglauben, ob es sich wirklich gibt, ob du wirklich so viel Freude hast für uns hier und heute. Wir lassen das fallen und sagen, gucken so in den Rückspiegel, ja, in unseren Rückspiegel, und wir sehen, da hinten verschwindet was. Und das ist so der Zweifel, der da verschwindet. Und wir winken nochmal, wir gucken nochmal in den Rückspiegel und winken und sagen, bye bye Zweifel, bye bye. Und wir gehen über diese Linie und sagen, ja, wir sind da, weil du da bist. Und wenn du dafür gebeten hast beim Vater, wer soll dann sagen, nein, passiert nicht. Das kann keiner sagen, du hast dafür gebetet. Also ist es da. Also komm in diesem Übernatürlichen und öffne die Quellen über uns und in uns und unter uns. Deiner Freude. Amen. Ja, es geht um Jesus. Und ich glaube, jetzt möchte ich noch so ein bisschen biblische Wahrheiten noch euch bringen, um das Ganze noch mal mehr zu begreifen und auch annehmen zu können. Natürlich geht es um Jesus. Da gibt es so einen alten so Kindergottesdienstwitz. Kennt ihr vielleicht, ich erzähle es trotzdem. Irgendwie ist es Kindergottesdienst und die den Kindergottesdienst leitet, die Frau, die fragt, stellt folgende Frage, ne? Also lieben Kinder, hört mal zu, was sitzt auf dem Baum, ne? Ist braun und hat einen buschigen Schwanz und springt von Baum zu Baum. Ne? Meldet sich das erste Kind, kann es kaum abwarten, sagt, Jesus! So, ne? So, Jesus ist doch immer die richtige Antwort, oder? So irgendwie, das hat das Kind begriffen, hat gar nicht mal wahrscheinlich zugehört oder so, ne? So irgendwie, Jesus ist immer die richtige Antwort. Ja, wenn man so mit Kirche und Glauben zu tun hat, und viele haben das ja von euch. So, und jetzt komme ich mit dem Thema Jesus. Ich kann euch irgendwas erzählen. Sagt ihr was? Ja, kennen wir schon oder so. Ja, und so. Ja, das ist aber nicht meine Idee. Sondern meine Idee, dass wir Jesus wirklich, wirklich kennen. Ich meine persönlich kennen. Ich meine erfahrbar kennen. Weil wir kennen erst nur eine Person, wenn wir Erfahrungen mit ihr machen. Stell dir mal vor, du bewirbst sie auf eine neue Stelle. Kann ja mal sein, ne? Ja? So. Wann weißt du, wie der Chef wirklich tickt und die Kollegen? Wann weißt du das? Während du im Internet googelst und so und schon mal guckst, welche Bewertungen haben die denn bekommen und so, oder wie viele Sternchen oder nicht und so, ne? Ja, das kann natürlich schon helfen, aber wann weißt du, wie der neue Chef und die neuen Kollegen wirklich ticken? Wenn du anfängst zu arbeiten. Wenn du rausgeschmissen wirst, spätestens dann, ne? Dann weißt du, das heißt, du musst Erfahrung machen. Interessanterweise, bei Gott denken die meisten Leute, oh, über Gott, da kann man ganz viel nachdenken. Wenn man ganz viel nachgedacht hat, dann hat man ihn begriffen. Hä? Wie soll das gehen? Okay, so, und jetzt kommt Jesus. Und wenn es uns um Jesus geht, dann geht es nicht nur Dinge von ihm zu verstehen, das gehört auch mit dazu, aber eigentlich verstehen wir ihn erst, wenn wir ihn erleben. Nach dem Erleben, erst dann sind wir ein Stückchen weiter. Und ein großartiges Stückchen weiter. Ja, ich mache so eine ganze Predigtreihe. Heute ist so die Eröffnung, die soll bis Jahresende fast gehen. Immer Jesus. Da gibt's diese kleinen roten Flyer. Hier, die liegen hier auch aus. Wenn ihr euch dafür interessiert, so irgendwie, wann, über welches Thema gepredigt wird. Heute, Jesus, Gott kommt und will Beziehungen. Und so weiter geht das. Und zwar mache ich das immer anhand eines Textes aus dem Markus-Evangelium. Also es gibt ja so vier Berichte von Jesus in der Bibel. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Die haben alle über Jesus berichtet. Und wir nehmen uns den Markus vor. Und ich sage das deshalb, weil wenn ihr Lust habt, könnt ihr anfangen mal den Markus-Bericht durchzulesen, so nach und nach. Also ich werde immer so einen Markus-Text so kontinuierlich durchnehmen. Und wir fangen vorne an und landen zum Schluss. Und wenn ihr so Lust habt, wir können ja nicht alles lesen, könnt ihr so für euch einsteigen, so, ne? Und dann so mitmachen. Also wir fangen heute wirklich bei Markus Kapitel 1, Vers 1 an. So, Jesus, wie wird der ganze Bericht eröffnet? So, Vers 1. In diesem Buch ist aufgeschrieben, wie die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ihren Anfang nahm. Das ist die Überschrift über alles, was kommt. Das ist wie so ein Brühwürfel. Wir wissen noch gar nicht genau, in welche Richtung das jetzt so geht. Aber er nennt schon mal sein großes Herzensanliegen, weshalb er dieses Buch geschrieben hat, mit welchem Ziel und mit welcher Absicht. Nämlich nochmal, in diesem Buch ist aufgeschrieben, wie die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ihren Anfang nahm. So, jetzt müssen wir uns mal gerade angucken. Also, er hat aufgeschrieben, ne, den Anfang der guten Nachricht. Also, das ist natürlich schon fast untertrieben. So gute Nachricht, das ist so Plätscher, 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 ne? Gute Nachricht. Hopp. Oh, das war ich. Tut mir leid. Vielen Dank für eure Hilfe. Ihr seid so gut. Eigentlich ist es fest, aber meine Bibel wiegt so schwer. Das Wort Gottes wiegt hier so schwer. So, also, diese gute Nachricht. Das ist ein bisschen untertrieben eigentlich. Also wir würden heute eigentlich sagen, angesichts dessen, um was es geht, die super duper krasse, abgefahrene, ultimativste Mega-Nachricht. Ne? Gute Nachricht hört sich so, die gute Nachricht, ja. Die größere Frage ist, was ist Inhalt der guten Nachricht? Er macht es so ganz schlicht. Das ist übrigens bei Gott typisch. Wir werden krass herausgefordert durch manche Dinge, die er sagt und macht, aber er ist total unaufgeregt. Müssen wir mal beobachten, bei Jesus, wir werden das auch bei Jesus, der wird ganz krasse Sachen machen, wo wir sagen, stopp mal, das sprengt jetzt aber mein Vorstellungsvermögen total. Ich bin total herausgefordert. Also ich sag mal, da ist auf die Bühne gehen und sich duschen die Low-Level-Veranstaltung. So. Wirklich, wir werden das sehen. Also wir beschäftigen uns damit. So, also das ist so ganz unaufgeregt. Das ist eine gute Nachricht. Aber es ist eine gute Nachricht. Und jetzt wird die aber richtig mit Inhalt gefüllt. Und jetzt kommt der Bums. So, was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht, das ist sowas von simpel. Die gute Nachricht ist nicht eine lange Theologie. Die gute Nachricht ist nicht, du musst 2 Jahre in einen Konfirmandenunterricht besuchen. Das ist alles gut. Wir machen sowas Ähnliches. Aber das ist nicht die gute Nachricht. Um dann zu verstehen, zum Schluss, um was es wirklich geht. Nee. Die gute Nachricht ist total simpel. Jesus Christus. Die gute Nachricht ist nicht das Christentum. Die gute Nachricht ist einfach eine Person. Jesus. Das ist sowas von simpel, dass es zugleich total herausfordernd ist. Es geht nicht um Konzepte. Es geht nicht um kulturell einzuübende Riten, Praktiken. Wie mache ich das mit dem Abendmahl oder so? Ja, das ist alles interessant, aber das ist nicht die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist total simpel. Es ist eine Person, Jesus Christus. Und jetzt kommt der Hammer, der aber als Sohn Gottes. Bang! Stopp mal, das ist genau die Richtung, mit der er uns so mitnehmen möchte. Er sagt, ihr habt schon vieles von Jesus gehört als Mensch, wie er gelebt hat, was er getan hat, was er geredet hat. Das werden wir uns auch alles nochmal angucken. Aber die Quintessenz der ganzen Geschichte ist, ihr habt ihn irdisch erlebt, ganz natürlich. Und er war der Übernatürliche. Er war der Sohn Gottes. Also, das möchte er uns hier als erstes mitgeben. Das entfaltet er jetzt über 16 Kapitel, so nach und nach. Und von daher stellt er immer die Fragen, das war bei Markus total typisch, wenn ihr das so lest, achtet mal auf folgende Frage. Ihr lest was und dann nehmt mal folgende Frage an den Bericht, den ihr lest. Wer ist Jesus? Fragezeichen. Und dann, ihr habt es gelesen, und jetzt, wer ist Jesus? Und dann beantwortet ihr mal. Das ist typisch, das zieht sich durchs ganze Markus-Evangelium durch. Matthäus zum Beispiel, im Unterschied, hat mehr berichtet vom Schwerpunkt her, was Jesus getan hat. Das berichtet Markus auch. Aber Markus berichtet es mit einer anderen Fragestellung, nämlich, wer ist dieser Mann? Wirklich. Hochspannend. Wer ist er wirklich? Ich habe euch mal einen kleinen Auszug mitgebracht aus einem Bibelkommentar. Adolf Pohl, Wuppertaler Studienbibel, einige kennen das, ne? So, aber ich finde es mal interessant, weil viele denken, na, wo geht die, ne? Wo führt der Lutz uns jetzt so hin, ne? So, ich sag euch, wo ich euch hinführen möchte, nämlich das ist eigentlich eine uralte Wahrheit. Der Adolf Pohl sagt, immer neue Ist-Aussagen erklingen im Markus-Bericht. Zum Beispiel, kommen wir gleich nochmal zu, die Aussage, die aus dem Himmel kommt, du bist mein geliebter Sohn. Das ist eine Antwort auf eine Frage, nämlich, wer ist Jesus? Antwort aus dem Off, Stimme Gottes, das ist mein geliebter Sohn. So, und jetzt geht das weiter. Die Jünger fragen an einer Stelle, wer ist dieser, das im Wind und Wellen gehorchen? Wer ist dieser? Merkt ihr, das ist genau die Fragestellung. Wer ist dieser? Da wird so ein Wunder berichtet, Jesus stillt den Sturm und jetzt stellen die, Markus schreibt das auf, diese Frage der Jünger. Wer ist das? Die sind alle verblüfft, weil sie auf einmal merken, wir sind mit ihm zusammen und der ist aber, wer ist das wirklich? Diese Frage zieht sich weiter durch. Dann kommt Jesus irgendwann in seine Heimatstadt. Dann sagen seine Landsleute, ist er nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria? Merkt ihr? Welche Frage wieder aufgeworfen wird? Wer ist er wirklich? Wir kennen ihn doch nur als Zimmermann. Wir kennen doch seine Mama und seinen Papa und wir kennen so seine Geschwister. Aber was der hier gerade sagt und macht, passt nicht mit unserer Erfahrung aus der Vergangenheit zusammen. Wer ist dieser also wirklich? Andere sagen, oh, dann stellt Jesus selber die Frage mal seinen Jüngern, was denkt ihr, was die Leute denken, wer ich bin? Wisst ihr? Ist genau die gleiche Frage. Das zieht sich durch, diese Fragestellung, bis nachher, als Jesus stirbt. Ganz interessant, Jesus stirbt, hängt am Kreuz und einer der römischen Soldaten, und das war kein Jude, das war ein Heide, ein Soldat, der Jesus gerade mitgekreuzigt hatte, steht unterm Kreuz, es wird berichtet und sagt, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Damit ist die Antwort aber noch nicht endgültig gegeben, sondern danach kommt noch ein Kapitel. Aber wenn ihr Markus liest, das ist immer diese Frage, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Kerl? Und wenn ihr diese Frage begriffen habt, dann habt ihr das Thema des Buches begriffen, was im ersten Satz so erläutert wird jetzt schon. Ne? In diesem Buch ist aufgeschrieben, wie die gute Nachricht von Jesus, er ist die gute Nachricht, die Nachricht Gottes, dem Sohn Gottes, ihren Anfang nahm. Hochinteressant auch hier, den Anfang nahm. Was heißt das denn? Was heißt denn, dass es mit Jesus, er berichtet ja über die irdische Zeit Jesu, dass damit die gute Botschaft Gottes in Jesus seinen Anfang nahm. Wenn es einen Anfang gibt, gibt es auch was? Gibt es auch ein Ende. Wenn es einen Anfang und ein Ende gibt, gibt es vielleicht auch ein Mittelteil. Wisst ihr, was er uns damit sagen möchte? Und wir werden es im letzten Kapitel, wir werden bis zum letzten Kapitel durchgehen, da wird das Geheimnis gelüftet. Das Geheimnis ist nämlich, die Geschichte mit Jesus geht heute weiter. Er ist immer noch der Gleiche. Und das ist der Adolf Pohl, ich greife da nochmal drauf zurück, das ist nicht nur spannend für Leute, die erstmal so an Jesus jetzt neu interessiert sind, sondern der Adolf Pohl schreibt am Anfang seines ganzen Kommentares, entscheidend ist nun, dass ein solches Buch unter dem Titel Wer ist Jesus für eine alte Christengemeinde niedergeschrieben wurde. Der Markus, als er den Bericht geschrieben hat, hat er für Christen geschrieben, die in Rom lebten. Das war schon eine ältere Gemeinde. Warum schreibt er denen nochmal alles auf über den, der Jesus wirklich ist? Er schreibt hier, es ist eben nicht selbstverständlich, dass Jesus für gestandene Christen auch Jesus bleibt. Okay. Wie nahe liegen uns selbstgemachte, verzerrte oder verschwommene Jesusse? Immer wieder benötigen die Jünger damals und heute eine neue Schärfeneinstellung ihres Glaubens. Dieser Bericht, wer ist Jesus, der wird nicht in der Evangelisation verwendet, um Neuinteressierten das unbedingt klar zu machen, sondern der wird an 20, 30, 40 Jahre alte Christen hier, also jährige Christen, also an viele von uns geschrieben, damit wir nicht so einfach sagen, ne, wer ist das, ne, ist braun, buschigen Schwanz, springt von Baum zu Baum, Jesus, gar nicht mehr zugehört, nicht wirklich begriffen. Pass mal auf, ich erkläre euch das nochmal. Und dann schreibt er eine Gemeinde, die Erinnerung an den irdischen Jesus vernachlässigt, hat auch bald nicht mehr den wahren Christus heute. Ist das richtig? Wer sagt, ja, wenn wir den irdischen Jesus haben, haben wir nicht den? Das ist völlig richtig. Ist völlig richtig. So, und jetzt werden wir Stück für Stück das Markus-Evangelium lesen, wie der irdische Jesus war. Fallen euch jetzt schon so ein paar Themen ein, die so berührt werden? Hier, ihr alten Christen, die ihr bibelkundig seid, welche Themen werden berührt werden? Ja, zum Beispiel die Versuchung. Jesus wird versucht. Aha. Wenn Jesus damals derjenige war, der versucht worden ist und drin bestanden ist, ne, ist er auch heute noch derjenige, der das Thema kennt. Was heißt das für mich heute? So. Welche Themen werden noch gestreift? Heilung. Wir sind bei der Neukonferenz. Wir sind genau da. Ihr wollt da nicht vielleicht hin, aber wir sind genau da. Er führt uns dahin. Das ist der Christus, um den es hier geht. Der irdische Christus ist auch der heutige Christus. Wenn wir den nicht haben, haben wir den heutigen auch nicht. Es ist, habt ihr das verstanden? So, welche Richtung das geht? Das ist hochspannend. Das ist sowas von brisant, was er uns hier mitgibt. Im positiven Sinne, dass er sagt, Leute, denkt nicht, damals, als Jesus noch lebte, da war alles schön und gut. Aber heute, nach 2000 Jahren, hier und heute, ne, in alten Höfen, da liegt der garstige Graben von 2000 Jahre Geschichte zwischen uns. Er sagt, es ist der Anfang des Evangeliums. Wir sind nicht mehr am Anfang des Evangeliums. Jesus hat gelebt, ist gestorben und auferstanden. Wir sind mittendrin in der Geschichte. Wir sind mittendrin. Und der damals war, ist heute noch genau der gleiche. So, das ist also ein großes Thema, was hier, also da geht immer ran, wir lesen Markus und fragen immer, wer ist das eigentlich wirklich? Was erfahre ich über Jesus? Was will er? Wie fühlt er? Wie handelt er? So, ne? Was möchte er bewirken? So, und jetzt geht das Ganze wird so weiter, ab Vers 2. Es begann, wie es im Buch des Propheten Jesaja angekündigt wurde, der zweite Vers. So, was macht er hier? Er appelliert erstmal an unseren Verstand. Der wird zwar jetzt schon gleich maximal herausgefordert, aber er holt die ganzen Verstandesleute ab. Ne? Er schreibt ja an die Römer. Die Römer waren damals geisteswissenschaftlich schon enorm stark von den Griechen geprägt. Und die Griechen waren damals die absolute Hochkultur von Rationalität und Denken. Ist so. Wir sind bis heute davon geprägt. Ne, also der ganze Rationalismus, den wir heute haben und so, das ist eigentlich alles eine Folge von der Kulturströmung, die damals, Plato, Sokrates und all diese Geschichten, ne, waren ja Griechen, aber die Römer waren davon geprägt. So, jetzt appelliert er erstmal so ein bisschen an unseren Verstand. Er holt uns ab, er weiß, wir kriegen Probleme mit dem Sohn Gottes, mit diesem, dass dieser Mensch übernatürlich war und ist heute immer noch. So, jetzt sagt er, es begann, wie es im Buch des Propheten Jesaja angekündigt wurde, siehe, ich sende einen Boten vor dir her, sagt Gott, damit er den Weg für dich bahnt. In der Wüste ruft einer mit einer Stimme, mach den Weg bereit, auf dem der Herr kommt, ebnet ihm die Straßen. Dies traf ein.
Als der Täufer Johannes in der Wüste auftrat und den Menschen verkündete, kehrt um, lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Und dann geht das los. Also was macht er? Er sagt, ja, das ist alles, das ist total abgefahren, die Geschichte, das stimmt. Aber denkt doch mal nach. Folgendes ist doch verkündet worden. Denkt doch mal nach. Folgendes ist verkündet worden. 700 Jahre vorher, also ist über 700 Jahre, gehen wir zurück. Da gab es doch schon diese Prophezeiung, diese Vorhersagen durch Boten Gottes, die gesagt haben, der große Retter wird kommen, aber ich sende meinen Boten vor dir her, damit er den Weg für dich bahnt. Es wurde doch gesagt, vorher muss einer auftreten, der wie so ein Herold den König, den Christus ankündigt. Das ist die Prophezeiung. Und jetzt sagt er, und war es nicht so? In der Gestalt von Johannes dem Täufer, in Kamelhaar gekleidet, mit einem ledernen Gürtel, lebte in der Wüste. Jetzt auch nicht das Idealbild, ne, von einem Herold, den wir uns wieder vorstellen. Das ist übrigens die Schwierigkeit, die wir haben. Der Sohn Gottes kommt, aber wir denken immer, das kann er nicht wirklich sein. Und dann sehen wir aber, was er macht und was er redet und denken, oder soll das doch sein? Das meine, diese Spannung. Ich meine, wer würde einen königlichen Herold, den Herold des Sohnes Gottes, in der Wüste herolden lassen? Ich würde ihn nach Berlin schicken oder nach New York, nach Jerusalem, aber doch nicht in die Wüste. Ich würde ihn doch irgendwie mit so einem Goldmantel kleiden und irgendwie dem schon mal so eine Art Krone aufsetzen oder so. Und dem würde ich schon mal 10 edle Rösser, so Vollblut-Araber an die Seite stellen und am besten so ein Heer von 100 Soldaten und so, damit der das so richtig, Musikkapelle und so, der Herold kommt. Es geht genau andersrum. Der ernährt sich nachher so von Honig und Heuschrecken. Das ist immer so die Schwierigkeit, die wir haben. Dass wir es immer ein bisschen anders sehen und Gott es aber immer ein bisschen anders macht. Aber er verliebt, war es nicht so? War es nicht so, dass dieser Herold gekommen ist? Und was hat er gepredigt? Er hat nämlich genau das gepredigt, kehrt um, lasst euch taufen, denn Gott will euch eure ganze Schuld vergeben. So, und genau das hat er gemacht. Leute sind darauf eingegangen, sind von der Hauptstadt in die Wüste gegangen, haben sich dort taufen lassen im Jordan und wurden so vorbereitet. Und Markus nimmt das als einen Beweis dafür, als einen Hinweis. Sagt er, ja, ihr könnt es nicht glauben, aber es ist wirklich der Sohn Gottes. Es war vor 700 Jahren, war es schon so angekündigt. Und genauso ist es doch passiert, oder nicht? Ich sage, stimmt. Er sah zwar anders aus, als wir es uns vorgestellt haben, aber genau das ist passiert. Die Fakten sprechen für sich nachher, die Ergebnisse sprechen für sich. So, also das ist eine ganz wichtige Geschichte, die er immer wieder macht irgendwie, uns so abzuholen und sagen, ja, so, und jetzt gehen wir so ganz vorsichtig, denken wir, stimmt ja, und wir folgen ihm jetzt so ein bisschen gedanklich, ne? Und jetzt kommt so die nächste Stufe. Jesus tritt auf und lässt sich taufen. In dem Moment wird er vom Geist Gottes erfüllt. In dem Moment kommt die Stimme aus dem Off. Jawohl, dieser ist mein geliebter Sohn, die Stimme aus dem Himmel. Wisst ihr, was das ist? Man würde sagen, in der Fremdsprache, Fachsprache, das ist ein Initiationsritus. Stell dir vor, du hast eine Firma, hast eine Handwerksfirma, ne? Läuft gut, 3 Angestellte, wunderbar, bleibt jeden Monat genug hängen. Kundschaft ist wohlgeordnet, die Abläufe, alles prima. So, und jetzt sagst du, okay, ich brauche einen Nachfolger. Ja, ich brauche einen Nachfolger. Der soll meine Geschäfte weiterführen. Vielleicht ist es einer deiner Kinder, vielleicht ist es der Altgeselle oder der hat einen Meister gemacht. So. Und jetzt ist der Tag, wo dein Nachfolger die Vollmacht bekommt und öffentlich proklamiert wird, dass er jetzt die Geschicke deines Betriebes ab heute leitet. Das ist der Moment. Jesus tritt auf. Und die Stimme des Vaters öffentlich wird publik gemacht. Dieser ist es. Das ist mein Sohn. Mein geliebter Sohn. Hier auf der Erde. Er lenkt jetzt die Geschicke, meine Geschicke, hier auf der Erde. Und dann kommt der Heilige Geist, er wird ausgestattet mit der Kraft, die er braucht. Dann wird er in die Wüste geführt, wird erprobt, versucht durch den Teufel 40 Tage lang, lebt er unter wilden Tieren. So diese Erprobung, ja, immer wieder so diese Frage, wer ist dieser? Ist er wirklich der Sohn Gottes? Ja, und dann fängt Jesus an zu predigen. Es wird hier so ganz knapp eingeleitet, ab Vers 14. So, nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, also der Herold Gottes, wird man ja auch nicht denken, ne, dass der Herold Gottes ins Gefängnis geworfen wird. Ist aber so. Man könnte Zweifel bekommen und denken, das kann ja nicht der Herold Gottes sein, wenn er ins Gefängnis geworfen wird. Der müsste doch die anderen ins Gefängnis werfen. Müsste doch genau andersrum sein. Nein, so ist Gott. Gott ist wahrscheinlich anders als wir. Kam Jesus nach Galiläa zurück, verkündete im Auftrag Gottes, es ist soweit, jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. So, das heißt, jetzt ist das zweite große Thema, wird hier eröffnet, mit dem Jesus antritt. Das ganze Markus-Evangelium entfaltet diese Botschaft, dass Jesus sagt, und mit mir, nicht mit einer Theologie, mit mir bricht Gottes Herrschaft da an, wo ich bin. Also, Gottes Herrschaft, ihr wisst das, ne? Gott selbst. Gott selbst in seiner Kraft, in seinem Willen verwirklicht sich in ihm. Hat Gott auch schon vorher mal so gewirkt in der Welt? Natürlich, er hat ein ganzes Volk da aus der Sklaverei befreit und so weiter. Das hat er immer schon gemacht. Aber jetzt kommt eine neue Phase. Jetzt sagt Gott, mit ihm bricht jetzt nicht nur ab und zu, sondern meine Herrschaft bricht in ihm auf eurer Erde, hier und heute, bricht sie an. Da wird noch nicht gesagt, was Jesus jetzt so mit sich bringt. Ne? Wir wissen das, wenn wir das weiter entfalten. Deswegen Heilung. Deswegen Wahrheiten. Jesus haut da Wahrheiten raus. Das ist unglaublich. Die Menschen sind in Erstaunen versetzt, wo die sagen, wer kann sowas sagen? So, ne? Es gibt Wunder. Brotvermehrung, Sturmstillung. Man fragt sich immer, man versteht es, wenn man weiß, dass Gott sagt, mit ihm fängt meine Herrschaft auf der Erde an. Wie sieht Gottes Herrschaft aus? Wir werden das noch so ein bisschen erschließen, aber was ich euch sagen kann, ist mal, sie ist immer gut. Sie rettet, sie bringt Freude mit sich, sie bringt Befreiung mit sich, sie bringt Frieden mit sich, sie stillt Hunger, sie bringt Gesundheit mit sich, ne? Sie bringt wirkliche Erkenntnisse, nicht nur im Kopf, sondern Erfahrung mit sich, dass ich Gott und das Leben, wie Gott ist und wie wir hier und heute erkennen kann. Das ist das große Thema. Wenn wir jetzt durch Markus durchgehen, ist immer, hey, meine Herrschaft fängt hier und heute in mir an. Also das ist natürlich ein Riesending, ne? Und deswegen lohnt es sich, das so zu entdecken. Was beinhaltet das alles? Das geht nur so in zwei Sätzen, wird das mal kurz entfaltet. Wir sind ja auch noch am Anfang. Und dann kommt noch eine kleine Geschichte und die gehört auch mit an den Anfang. Nämlich das Erste, was Jesus hier macht, was berichtet ist, und da geht es gar nicht um Chronologie. Zum Beispiel der Lukas-Bericht ist viel chronologischer geordnet als der Markus-Bericht. Markus hat die Botschaft und will er rüberbringen. Hat auch eine gewisse Chronologie, aber es geht ihm nicht erstmal um die Chronologie, wie bei Lukas, sondern es geht um eine Themenentfaltung. So, das Erste, was er berichtet ist, Jesus beruft Jünger. Das ist jetzt für alles Vorhergesagte hochspannend, weil jetzt kann man sagen, in Jesus kommt der Sohn Gottes, erstens. Das Zweite ist, in ihm bricht Gott in unsere Welt ein. In der ganzen Güte, in der ganzen Macht, das kommt in Jesus. Jetzt kommt aber die dritte Sache, die gehört unbedingt dazu. Das werde ich nur erfahren, wenn ich ihm nachfolge. Das ist nochmal so eine überraschende Wendung. Wir denken irgendwie bis dahin, ach, ist das schön, dann will ich mal so die spektakulären Wunder des Sohnes Gottes so mal so aus der Distanz, ne, so aus dem Sessel heraus, ne, beweis mir, dass du der Sohn Gottes bist. Bring mich zum Licht, aber verändere mich nicht. Ne? irgendwie erfüllen mich mit Freude, aber ich bleib auf dem Sofa. Was manchmal ein super Ort sein kann. Also ich liebe es, manche Abende auf dem Sofa zu verbringen. Ne? Wunderbar, aber so als Lebenshaltung. Und jetzt heißt es aber sofort, und das gehört mit an den Anfang dazu, als Jesus vom See von Galiläa, dem See entlang ging, also nachdem er gesagt hatte, eröffnet hat, ich bringe euch das Reich Gottes, sah er Simon und seinen Bruder Andreas, wie sie gerade ihr Netz auswarfen. Sie waren Fischer. Jesus sagt zu ihnen, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Sie ließen sich ihre Netze liegen und folgten ihm. Als Jesus ein kleines Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn von Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie saßen gerade im Boot und besserten die Netze aus. Jesus rief und sie ließen ihren Vater Zebedäus und den Gehilfen im Boot zurück und folgten ihm. Und dann ist der Anfang der großen Geschichte, die entfaltet wird, erzählt. Warum wird dieser Anfang reingenommen? Weil er uns ganz deutlich machen will. Leute, ihr wollt Christus als Sohn Gottes erleben. Ihr wollt sehen, dass die Herrschaft Gottes kommt in eurem Leben. Und dann gibt es eine Voraussetzung. Folgt ihm nach. Wie war das nochmal jetzt mit der Nachfolge? Da wurde so ein bisschen was zu gesagt, ne, zu der Nachfolge. Das Erste, was davor gesagt worden ist, wenn ich Jesus nachfolgen will, muss ich umkehren. Muss ich demütig sein. Wenn ich sehe, dass Leute sich in Gott freuen, ne? Leute freuen sich in Gott, also wirklich, wo man merkt, die sind so in Gott wirklich, die gehen da vorne hin. Jetzt kann ich sitzen bleiben und sagen, ist aber ein bisschen komisch, ist ein bisschen peinlich. Okay? Kann ich machen. Klingt das demütig? Nö, ist nicht demütig. Was ist demütig, ne? Könnte man sagen, verstehe ich ja nicht, keine Ahnung. Aber würde mich doch mal interessieren nachher, wie es dem dabei ergangen ist. Demut heißt Lernbereitschaft. Wenn wir diese Demut nicht aufbringen, wenn wir die Demut nicht aufbringen, Schritte zu gehen, die uns herausfordern aus der Komfortzone, sind wir nicht in der Nachfolge. Das Erste ist, wir kehren um und sagen, ich habe bisher verkehrt gelebt und ich möchte ein neues Leben ergreifen und erlernen. Das Zweite ist, ich verlasse die Sachen. Was mussten die Jünger hier verlassen? Immer mit B, den Beruf. Ne? Was noch? Die Beziehung. Und und die Vermögen auch, ne? Also Boot war ja. Ich sag, wir werden die Herrschaft Gottes sonst nicht erleben. Wir stehen da immer vor und denken, was machen die da? Das ist natürlich absolut radikal. Das ist sowas von herausfordernd, da sollte man sich gut überlegen. Aber wenn wir das Markus-Evangelium ernst nehmen, gehört das unbedingt als zentralen Bestandteil in diese ganze Wahrheit mit hinein. Wir folgen Jesus. Vieles fällt mir total schwer bei Jesus, zumal der immer wieder anders ist. Der ist auch nie Stillstand. Der sagt nicht, so Lutz, jetzt hast du es begriffen, so für die nächsten 20 Jahre reicht es. Wenn ich so mal mit älteren Christen mich unterhalte, habe ich manchmal so das Gefühl, na, die haben sich vor 40 Jahren bekehrt. Und das war wunderschön. Da haben sie auch ganz viel mit Gott erlebt. Aber so die letzten 20 Jahre war das so semi. Versteht ihr das? An wen wurde nochmal dieser Bericht geschrieben? An die alten Christengemeinde. Wer ist Jesus? Und es ist so diese Einladung, sagen, es ist da. Aber es hat was mit Nachfolge zu tun. Das ist doch super. Stellt euch mal vor, es wäre ohne Nachfolge. Das würde ja heißen, der Sohn Gottes hätte kein Interesse an Beziehung. Das wäre der, ne? Das wäre ja genau die Gegenwahrheit. Der macht ein bisschen Hokuspokus, sage ich mal. Aber er will gar nicht Beziehung mit uns. Der zieht da so seine Show ab und sagt, boah, help yourself. So, friss oder stirb oder so, ne? Oder keine Ahnung, was du damit machst. Sondern er macht das und sagt, erstmal, da steckt es da drin, ich will eine Beziehung mit dir haben. Das soll ein Teil deines Lebens werden. Ich will ein Teil deines Lebens sein. Und die Kraft Gottes, die in mir ist, soll auch ein Teil deines Lebens sein. Ist das nicht Evangelium? Alles andere wäre doch keine gute Botschaft. Das ist doch dieser Gipfel der guten Botschaft, dass es für mich da ist. Jetzt wissen Bibelleser, dass das, er lädt sich hier ein in die Nachfolge, und sind sie damit schon an den Gipfel ihrer Beziehung mit Jesus angelangt? Nein. Nein. Sie sind noch 3 Jahre mit ihm unterwegs erstmal. Dann verabschiedet er sich gen Himmel, hört dann die Beziehung mit Jesus auf. Nein, Nachfolge geht weiter. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das Thema Freude wieder nehme, ist es doch nicht so, ich sage, ja, Jesus, ich folge dir nach und bin gleich abgefüllt mit dem Maximum an Freude. Sondern vielleicht ist es zum ersten Mal, dass mir dieser Gedanke kommt, sag mal, wie sieht es mit meiner Emotionalität eigentlich aus? Bin ich eigentlich so, ich sag mal, so emotional wirklich voll entwickelt? Hab ich, ja, also ich kann immer grumpy, habe ich jetzt gelernt am Wochenende Neukonferenz, grumpy, so dieses Grummelige, das kann ich immer. Also die Emotionalität kann ich super gut. So, ne? Jetzt ist das aber nicht die einzige Emotionalität, die es auf der Bandbreite Gottes gibt, ne? Sondern da gibt's auch noch Lachen, bis der Arzt kommt, oder? Das gibt's auch. Das ist ja eh. Da habe ich Entwicklungsbedarf. Ich kehre um, ich bin demütig. Ich sag, Gott, da bin ich noch nicht, Jesus, da bin ich noch nicht. Aber wenn du die völlige Freude von mir hast, ich danke dir schon, was ich erlebt habe, dass ich irgendwie von beim Level von 100, von 20 auf 40 gekommen bin. Und ich traue es dir zu, dass du in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren, keine Ahnung, mich auf 60 und 80 bringst, vielleicht sogar auf 100. Deswegen doch Nachfolge, Tag für Tag, Höhen und Tiefen, bei dem einen Thema und dem anderen Thema, der Königsherrschaft, der Herrschaft Gottes in meinem Leben, das ist ja ein Riesending, ist das ja, dranbleiben. Schritt für Schritt. Ich habe mich so mit Ende 18 Jahren bekehrt. Und das war, ich kann euch das nicht mit Worten beschreiben. Ich hatte davor viel Verzweiflung, viel Ratlosigkeit. Und das war ein Moment, wo ich angefangen habe, Jesus nachzufolgen. Das war nicht, deswegen waren keine sichtbaren Engel mit dem Schwert vor mir oder so, sondern es war eine Entscheidung des Herzens, wo ich gesagt habe, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn es dich, Jesus, wirklich gibt, dann kriegst du heute meine Vergangenheit und meine Zukunft. Mein Mist, ich war schon immer so landwirtschaftlich ein bisschen geprägt, ne? Das meine ich wirklich so. Du kriegst meinen Mist, und ich habe damals so gedacht, so, mach daraus Dünger. So, mach da was raus. Und das war ein Moment, als würde Jesus durch eine unsichtbare Wand zu mir kommen. Die Wand hatte ich vorher gar nicht gesehen. Ich habe sie gespürt. Aber wie so eine Wand, wo er zu, deswegen war ich nicht gleich völlig heil und was weiß ich und happy und so. Aber ich wusste, es gibt einen lebendigen Gott. Nicht durch Bibelunterricht. In dem gleichen Moment, ich wusste, es gibt einen lebendigen Gott. Hier. Zutiefst. Das hat mich nie mehr verlassen. Das ist schon ein paar Jahre her. Und ich wusste, er wird es irgendwie gut mit mir machen. Das heißt aber nicht, dass ich seitdem auf dem Stuhl sitze und sage, Ziel erreicht. Mich fordert solche Sachen wie Neukonferenz jedes Mal maximal heraus. Etwas mit Gott zu unternehmen. Was neu zu riskieren, neu zu entdecken, neu zu erforschen. Der große Motor ist, dass ich weiß, der irdische Christus hat es getan. Wenn es der irdische Christus getan hat und er immer noch derselbe ist, dann ist es auch heute immer noch ein Thema für mich. Und weil ich schon so viel Schönes erlebt habe. Für mich der absolute Höhepunkt bei der Neukonferenz für alle, die da waren, war, dass wir als Leitungsteam gesegnet worden sind mit Freude. Ne? Ach, wir sind mit irgendwas gesegnet worden. Das ging ja gar nicht so speziell um Freude. Aber wir haben stark die Freude Gottes empfangen. Wisst ihr, das ist was, kann man Gott emotional erfahren? Wisst ihr was, jetzt machen wir mal was, weil ich weiß, ganz viele von euch sind total online. Wer von euch hat Jesus als Sohn Gottes schon mal emotional erlebt? Das ist doch der Hammer, oder? Ist das nicht der Hammer? Da gibt's einen Graben, vielleicht von 2000 Jahren, aber der kann überbrückt werden. Ich kann ihn emotional erleben. Wer hat Jesus von euch, wer von euch hat Jesus schon mal körperlich erlebt, durch körperliche Reaktionen? Das kann Weinen sein, das kann irgendwie ein Körpergefühl, das kann Heilung sein durch irgendetwas Körperliches. Guckt euch das mal an. Ist das nicht unglaublich? Wie kann das sein? Wie kann ich? Wie geht das? Weil dort wird von dem Anfang dieser guten Nachricht berichtet und die Geschichte geht weiter. Ich kann Jesus körperlich erleben. Das habe ich nicht jeden Tag. Oder das Emotionale habe ich nicht jeden Tag. Aber ihn zu erleben, so wie bei der Neukonferenz, in Freude, ist immer ein kleines Geheimnis. Wer von euch war schon mal bei so einem Treffen, wo nur Pastoren zusammen waren? Wer von euch war schon mal dabei? Okay, eine war dabei. Dann verrate ich euch mal ein Geheimnis. Diese Treffen haben keinen Überschuss an Freude. Ja. Ja. Wir haben keinen. Das ist traurig, ne? Jetzt gucken wir mal alle richtig traurig gucken. Boah. Ist Jesus übernatürlich? Geht es von daher auch um übernatürliche Freude? Ist, wo Jesus da ist, auch immer wieder ein Durchbruch von übernatürlicher Freude? Halleluja. Wenn du es empfangen willst, dann mach dich als erstes nicht lustig über andere, die es erleben, sondern tu Buße darüber, wenn du es mal gedacht hast. Das ist dein Anfang. Ohne Buße wird es dir nicht gelingen. Das ist so. Stand drin, oder? Wir haben es ja gelesen. Umkehr. Das Zweite ist, dass ich eine Entscheidung treffe und sage, ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, Jesus, aber ich möchte, dass du es mir beibringst. Und wir haben nicht nur 3 Jahre Zeit, vielleicht haben wir sogar noch 30 Jahre mit Jesus Zeit. Ich möchte es in der Nachfolge von dir lernen und Fortschritte machen. Halleluja. Das war die Startvoraussetzung, wo Jesus Leute berief. Nicht, weil sie perfekt waren, sondern weil sie lernen wollten. Von ihm. Halleluja. Und das Dritte ist, dann Schritte zu machen. Sind wir mit Jesus unterwegs und dann sagt irgend so ein netter Typ auf der Bühne mit seiner Käppi: Leute, ist nicht was für jeden vielleicht heute. Aber wenn es für dich dran ist, du darfst heute mal duschen. Körperlich erfahren, innerlich erfahren. Ich bin auch nicht nach vorne gegangen. Für mich war es irgendwie nicht dran. Aber ich habe mich für die gefreut, für die es dran war. Und ich kann euch sagen, ich kenne alle Leute, die nach vorne waren. Und ich sage jetzt mal, der Hälfte davon, vielleicht sogar mehr, die haben schwere Zeiten. Was ist das für eine Gnade, dass wir in schweren Zeiten bei Gott duschen können. Und alle, die es wussten, haben sich mit gefreut. Ist das nicht schön, dass wir das miteinander erleben können und miteinander lernen können? Das ist eines der ganz großen Vorrechte. Deswegen auch Nachfolge. Wir haben in der Gemeinde Kleingruppen. Wisst ihr, warum wir Kleingruppen haben? Damit wir das miteinander lernen. Indem wir Schritte machen und sagen, komm, heute, nächster Schritt in Richtung Freude. Wer duscht heute? Nein, ihr könnt es anders machen. Macht es anders, wie es der Geist Gottes euch eingibt. Aber dass wir sagen, ein Schritt weiter. So wie es uns der Geist, wie Jesus uns führt. Mehr und mehr. Er ist der Sohn Gottes. Anders als wir gedacht haben und erfahren haben. Aber viel, viel besser ist es die gute Nachricht für unser ganzes Leben. Jetzt schon und in alle Ewigkeit. Wir werden noch Wunder erleben. Wir werden noch staunen, was an Freude und Frieden noch möglich ist. Wir werden noch staunen, was an Heilung und anderen Wundern möglich ist. Wir werden mal vor Christus stehen in der Herrlichkeit und die Rätsel unseres Lebens werden offenbart werden. Und diese unsichtbaren Mauern, die wir manchmal empfinden, die werden weg sein und wir werden sehen und wir werden sagen, wow, dieser auf dem Thron ist der Sohn Gottes. Die gute Nachricht, der die Herrschaft Gottes mit sich bringt und alles zu einem guten Ende führt. Amen. von einer Neukonferenz. Da haben so ein paar Leute aufgeschrieben, was sie mit Gott erlebt haben. Und ich lese euch noch eine Sache vor, einfach zur Freude. Hat seinen Namen hier hinterlassen und auch seine E-Mail-Adresse. Also wir könnten in E-Mailen, also in Kontakt mit ihm treten. Ich kenne ihn aber nicht. Und zwar hat man hier geschrieben auf dem Zettel, was tat Gott in oder mit dir? Beschreibe das Ereignis während der Konferenz. Ich hatte zum Beispiel starke Knieschmerzen, das ist jetzt wichtig, die Gott während des ersten Meetings am Samstag auf einmal weggenommen hat. Das war einfach ein Beispiel, um den Leuten eine Idee zu geben. Jetzt schreibt er, ich habe genau die oben genannten Beispiel erlebt. Ist ein Ausländer. Ich habe es erlebt. Und dann macht er ein Smiley hinter. Und dann haben wir noch die Frage, seit wann hattest du Knieschmerzen? Da schreibt er, ich habe seit mehreren Jahren die Knieschmerzen gehabt. Ist das nicht klasse? Ist das nicht schön? Hey, was heißt das, wenn man mehrere Jahre Knieschmerzen hatte? Was ist das für ein Leiden und was für eine Einschränkung? Und Gott wird nicht alle Knieschmerzen bei den Tagen weggenommen haben. Das ist doch völlig klar. Aber hier hatte ein Menschen während einem Meeting von Knieschmerzen befreit, die er jahrelang hatte. Jetzt konnte er noch so weitere Notizen aufschreiben und dann schreibt er unter anderem, also ist ein Ausländer, ne? Ihr habt einen Wachstumsprozess. Ihr habt einen Wachstumsprozess. Ich finde das so gut. Weil er trifft den Nagel auf den Kopf. Es ist ein Wachstumsprozess. Es geht um Nachfolge. Den Weg zu gehen, die Jüngerschaft, den Wachstumsprozess. Manchmal gibt es beim Wachstumsprozess auch Schmerzen, Wachstumsschmerzen. Kennen wir die? Oh, kennen wir. Hören wir deswegen auf zu wachsen? Nein. Ihr habt einen Wachstumsprozess und damit möchte ich euch segnen. Wo Jesus ist, ist das Leben. Anders, als wir es uns vorstellen. Aber viel besser. Viel besser. Gute Nachricht ist eigentlich untertrieben. Und wenn ich sage, ich segne dich mit der guten Nachricht, dann segne ich dich mit Jesus Christus selbst. Vielleicht ärgerst du dich gerade über ihn, denkst über ihn nach, zweifelst, vielleicht freust du dich über ihn. Das hält er aus, aber er ist an dir dran. Klopft, redet und sagt, komm, und ich gebe dir das volle Leben, das göttliche, ewige Leben. Das Reich Gottes gebe ich dir. Du kannst ein Teil davon sein und damit segne ich dich. Einmal mehr, zum ersten Mal oder einmal mehr, das Reich Gottes, die Kraft, die Herrschaft von ihm zu erleben, zum ersten oder zum wiederholten Mal. Geh hin in seinem Frieden. Amen.